Mein Grundbedenken ist, meine Damen und Herren, jede neue Datei verführt zum Missbrauch. Jede neue Datei ist eines Tages offen für andere Zwecke. Da kann man uns heute sagen, was man will, dann kommt die Polizei, dann kommen andere, sagen, wir müssen das doch machen und hier kriegen wir wunderbare Erkenntnisse und dann kommt einer und sagt, 6 Monate Vorratsdatenspeicherung, warum nicht 9 Monate und jetzt haben wir die Mautstellen auf den Autobahnen für den Lkw-Verkehr. Es wäre doch wunderbar, wenn wir in bestimmten Situationen den ganzen Pkw-Verkehr damit einbeziehen könnten. Diese Verführbarkeit, nicht? Die Kameras an den Bahnhöfen, die Biometrie dazugelegt, dann kann man feststellen, wer irgendwann in den Bahnhof rein und wieder rausgegangen ist. Also wir müssen wirklich hier den Anfängen entgegentreten und nicht nur den Anfängen, sondern auch wirklichen Veränderungen.
Im Namen des Volkes, aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2009 hat das Bundesverfassungsgericht, erster Senat, für Recht erkannt. Erstens, die Paragraphen 113a und 113b des Telekommunikationsgesetzes verstoßen gegen Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes und sind nichtig. Zweitens, Paragraph 100g Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung verstößt, soweit danach Verkehrsdaten nach Paragraph 113a des Telekommunikationsgesetzes erhoben werden dürfen gegen Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes und ist insoweit nichtig. Drittens, die aufgrund der einstweiligen Anordnung vom 11. März 2008 von Anbietern öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste im Rahmen von behördlichen Auskunftsersuchen erhobenen, aber einstweilen nicht an die ersuchenden Behörden übermittelten, sondern gespeicherten Telekommunikationsverkehrsdaten sind unverzüglich zu löschen. Sie dürfen nicht an die ersuchenden Stellen übermittelt werden. Und viertens, die Bundesrepublik Deutschland hat den Beschwerdeführern ihre notwendigen Auslagen aus den Verfassungsbeschwerdeverfahren zu erstatten.
Rest in Peace, Vorratsdatenspeicherung. Hallo und herzlich willkommen zum 199. Kompott, dem letzten vor der 200, den ich am heutigen sonnig, aber kalten Freitag, dem 5. März 2010, aufgenommen habe.
It is 12:46.
Jawohl, ja. Ja, Wetter, wie gesagt, war heute sonnig, aber ganz schön arschkalt. Ja, inhaltlich gibt es erstmal die verröchelte Vorratsdatenspeicherung. Details dazu habe ich in Teil 2 verstaut. Intro übrigens Gerhard Baum und eine stark gekürzte Fassung des Vorratsdatenspeicherungsurteils. Die lange Fassung habe ich dann auch nochmal in Teil 2 verstaut. Weil ich habe die Adelstitel der Gesetze einfach mal weggelassen. Dann wird es plötzlich handlich. Inhaltlich gibt es ansonsten wieder klassisch 2 Teile Politik mit Zensur, Steuern, Harz natürlich. Ist das noch? Genau, Harz, ganz viel Harz. Datenbriefen, Kirchen und noch viel mehr. Und natürlich wieder Tech, Space, Mafia mit LHC-Meldungen. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche mit Mietpräsidenten, die man nicht kaufen, sondern mieten kann, dem Datenbrief und einer interessanten Gegnerin. Die Kirche ging natürlich auch wieder weiter, Vorratsdatenspeicherung, da habe ich mich dann recht ausführlich mit befasst, habe dann allerdings nicht alles davon laut vorgelesen und mehr. Hier brummt was. 0 Grad, scattert, klausige, chillige Greetings. Ich sehe blauen Himmel hinter den Bäumen. Die 0 Grad fühlen sich wie minus 5 ein. Die minus 1 Grad fühlen sich dann übrigens aus der anderen App wie minus 7 an. Will heißen, es fühlt sich ziemlich kühl an. Wind macht 15 bis 26 km/h aus dem Westen. ein bisschen windiger geworden als in Teil 1, aber solange es nicht niederschlägt, was es nicht tun soll, ist das alles noch in Ordnung. Und da bin ich dann wieder. So, mit Inhalten. Als wir da erstmal ein paar Meldungen hätten, die ich eigentlich vorgesehen hatte für Teil 1, uneigentlich, dann aber nicht mit reingenommen habe, da wären dann zum Beispiel mal Mietpräsi. Weil man nicht nur Rüttgers mieten konnte, sondern auch Tillich. Gab es eine Tagesschau-Meldung. Die Sponsoring-Affäre bei der CDU weitet sich aus, einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel zufolge. Vermarkten auch die sächsischen Christdemokraten im Rahmen von Sponsorverträgen Gespräche mit ihrem Landesvorsitzenden Ministerpräsident Stanislav Tillich. Laut einem Schreiben an potenzielle Unterstützer der CDU-Veranstaltung Denkfabrik Sachsen, die am Montag in Dresden veranstaltet wird, können interessierte Unternehmen zwischen 4 Präsentationsstufen wählen, für die zwischen 500 und 8000 Euro gezahlt werden müssen. Auch Gespräche mit Tillich sollen im Rahmen von Sponsorenverträgen vermarktet worden sein. Die Stufen 3 und 4 beinhalten demnach auch ein kurzes Gespräch mit dem Landesvorsitzenden Stanislav Tillich. Zusätzlich werde Sponsoren ab Präsentationsstufe 3, 3.900 Euro, die Erwähnung ihres Firmennamens in der Begrüßungsrede des sächsischen CDU-Generalsekretärs Michael Kretschmer in Aussicht gestellt. Für Sponsoren der Stufe 4, 8.000 Euro, organisiere die CDU zudem ein separates Fachgespräch im Rahmen der Veranstaltung. Na, also ich meine, käuflich ist ja gar nichts. Die sind nicht käuflich, nein, ach. Da hinten grölen irgendwelche Brüllhunde rum. Hier hoppeln welche lang. Ah ja. CDU-Generalsekretär Kretschmer bestätigte die Sponsoring-Praxis, bezeichnete die versprochenen Kurzgespräche mit Tillich jedoch als Nebensache. Wir verkaufen Standplätze, nicht den Ministerpräsidenten. Nee, ihr verkauft den nicht, ihr vermietet den. Däh. Wegen ähnlich formulierter Sponsoring-Angebote war am vergangenen Montag der Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Henrik Wüst, zurückgetreten. Die CDU hatte Parteitagssponsoren-Einzelgespräche mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers versprochen. Durch das Schreiben wurde Rüttgers mit dem Vorwurf der Käuflichkeit konfrontiert und geriet politisch unter Druck. Ist immer noch nicht zurückgetreten. Gab's am Samstag jedenfalls bei der Tagesschau die Meldung online zu lesen. So, dann hat die Sachsen-CDU Fehler eingeräumt. Die CDU in Sachsen hat Fehler im Umgang mit Sponsoring-Paketen für Parteiveranstaltungen eingeräumt. Es sei unglücklich gewesen, Messestandbesuche des Ministerpräsidenten Stanislav Tillich in die Sponsoring-Angebote zu schreiben, sagte der sächsische CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer, der blöd am Sonntag. Na, es war nicht blöd, das da reinzuschreiben, es war blöd, das überhaupt zu machen. Na, das klingt jetzt so wie, ja, schlecht, dass wir das zugeben müssen. Hätten wir das mal nur mündlich zugegeben, da hätten wir uns ja nicht mal einen Strick draus drehen können, weil die mündlichen Absprachen, die man ja nicht nachlesen kann. Also sie haben nicht das Problem, dass sie da was gemacht haben, was blöd war, sondern sie haben das Problem, dass sie dabei erwischt wurden, dass sie etwas gemacht haben, was blöd war. Aber hey, SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles warf der Union Käuflichkeit vor. Die sächsische CDU hatte Präsentationsangebote verschickt und darin auch Fotos und Gespräche mit dem Landesvorsitzenden Ministerpräsident Stanislav Tillich versprochen. Hab ich mich einfach am Sonntag mal reinkopiert. So, Kauder ist übrigens gegen Selbstvermarktung. Unionsfraktionschef Volker Kauder hat sich jetzt in die Sponsoring-Affäre in seiner Partei eingeschaltet. Im Reutlinger Generalanzeiger äußerte er Unverständnis darüber, dass sich Ministerpräsidenten für Gespräche bezahlen lassen. Aha, wofür sollen sie sich denn sonst bezahlen lassen? Ach so, für Gesetze, ja dann. Wir sind hier definitiv zu laute Hunde unterwegs. Damit reagierte der CDU-Politiker auf die umstrittenen Zahlungen für Gesprächstermine, wie sie jetzt bei den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Sachsen, Jürgen Rüttgers und Stanislav Tillich, bekannt wurden. Na, da frage ich mich dann echt so, ja, wenn das Problem, also das Bezahlen für Gespräche ist, wofür soll man denn bezahlen, hm? Gesetze? Das macht doch nur die FDP, dachte ich. Dann gibt es Finanzbugware. Eine Softwarepanne bei den deutschen Finanzämtern sorgt nämlich laut Heise für Verspätungen bei Tausenden von Steuerbescheiden, wie heute.de vom ZDF berichtet, funktioniert das Programm, das die Anlage CAP für Einkünfte aus Kapitalvermögen bearbeitet, nicht korrekt. Laut dem Bielefelder Westfalenblatt können derzeit mögliche Steuererstattungen nicht berechnet werden. Finanzbugware. Als Grund für die Probleme nennt das Finanzministerium NRW die Abgeltungssteuer. Die Software liege den Finanzämtern erst seit Anfang Februar vor. Mit einer funktionsfähigen Version sei nicht vor der zweiten Märzwoche zu rechnen. Da frage ich mich dann schon, bezahlen die Software? Oder kriegen sie die kostenlos? Und wenn sie die kostenlos kriegen, kostenlos im Sinne von auf jedem Steuerbescheid, steht dann sponsert bei irgendwas Firma? Oder wie oder was? Kritik kommt vom Bund der Steuerzahler, deren Sprecherin Doris Meyer-Johann die große zeitliche Verzögerung nicht nachvollziehen kann, insbesondere weil von den bundesweit jährlich abgegebenen 26 Millionen Einkommenssteuererklärungen bislang nur 25% überhaupt die Anlage CAP enthielten. Durch die Abgeltungssteuer soll dieser Anteil sogar noch sinken. Was dann allerspätestens die Frage aufwirft, wie die verzögern alles, bloß weil sie mit einer beknackten Anlage nicht umgehen können, weil ihre dämliche Software das noch nicht kann? Hallo? Ich meine, also Abgeltungssteuer ist ja auch vor allen Dingen irgendwie nichts, was nur irgendwie ganz neu wäre. Also so ein bisschen komisch klingt das schon. So, Datenbrief, den hatte ich in Teil 1 angekündigt. Hier kommt er dann. Die Misere. Zur Selbstbestimmung gehört auch die Möglichkeit der nachträglichen Kontrolle. Es muss möglichst einfach sein zu erfahren, was mit den eigenen Daten geschehen ist. Dieser Satz stammt nicht von einem Datenschützer, sondern von Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Geschrieben hat er ihn in einem Essay für die Zeitung Der Tagesspiegel am Sonntag, in dem er versichert, die Bundesregierung wolle die Freiheit des Internets bewahren. Ja, aber nur in angemessener Größenordnung. All jene, die fürchten, dass das Internet mehr und mehr überwacht und reguliert wird, werden das gerne hören. Und nicht nur das. Immerhin hat der Innenminister in dem Text auch eine Lieblingsidee des Chaos Computer Clubs CCC gelobt. Den Datenbrief. Na, Datenbrief ist im Wesentlichen die Geschichte, dass wenn Unternehmen persönliche Daten von Menschen haben, sie regelmäßig, so einmal im Jahr war die Idee, sich irgendwie aktiv melden müssen, dass sie die übrigens haben. Und wenn sie die an irgendwen weiterverkauft haben, müssen sie auch das melden. Ne? Also zu gut Deutsch nicht so, wie es im Moment ist, dass man das Recht hat, Auskunft von jedem Unternehmen zu erhalten, was meine Daten haben könnte, sondern umgekehrt. Die Unternehmen müssen sich bei mir melden. Übrigens, wir haben deine Daten und wir haben sie niemandem gegeben. Na, also die Idee als solche, die ist wohl auch schon nicht mehr ganz taufrisch, die ist wohl schon ein bisschen älter, aber hey, es ändert nichts daran, dass die Idee erstmal dafür sorgt, dass dann nämlich plötzlich Unternehmen ein aktives Interesse daran haben, möglichst relativ wenig Daten zu haben, weil sie nämlich schlicht und ergreifend für jedes einzelne personenbezogene Datum plötzlich tätig werden müssen, regelmäßig. Und wenn sie das nicht werden, kann man halt auch Regelungen vorsehen, dass man dann entsprechend auf sie herabregnen kann. So, und der Innenminister, der hat jetzt hier sich also einigermaßen positiv geäußert und schreibt dann auch sowas, auch wenn hier der Teufel im Detail steckt, ist der Vorschlag prüfenswert. Das heißt noch nicht, dass er das Ding haben will, ne? Er will es erstmal prüfen. Eine Nullaussage zu Deutsch. Das Bundesinnenministerium wird daher Vertreter der Netzcommunity, des Datenschutzes und der Wirtschaft einladen, gemeinsam ein Konzept für einen solchen Datenbrief zu entwickeln und dieses in einem Pilotprojektergebnis offen zu testen. Klingt erstmal nicht schlecht, findet dann auch Frank Rieger vom Chaos Computer Club, den man ja namentlich hören konnte im Kompot, was war das, 188, Teil 1, Teil 2, ja, sowas wie der Wiederentdecker des Datenbriefes, dessen Idee bereits aus den 80er Jahren stammt. Rieger begrüßt die Haltung des Innenministers. Ich hoffe, dass der neue Trend in der Politik, den Dialog mit der Netzgesellschaft zu suchen und über Grundwerte nachzudenken, ernst gemeint ist und nicht nur leere Rhetorik ist. Ja, also das Interessante ist dann, die Reaktion dagegen, die kommt dann aus der FDP. Von der innenpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Gisela Pilz, die bisher immer berühmt dafür war, dass sie für Bürgerrechte getönt hat. Auf einmal verkündet sie, ein solcher bürokratischer Aufwand, der mit hohen Kosten in die Unternehmen, für die Unternehmen verbunden ist, ist durch nichts gerechtfertigt. Hallo? Der bürokratische Aufwand, den können die Unternehmen dadurch reduzieren, dass sie keine Daten vorhalten. Dann müssen sie nämlich auch keinen bürokratischen Aufwand machen. Wer Daten vorhält, der muss halt diesen bürokratischen Aufwand machen. Punkt. Na, und wenn er dann gute Gründe dafür hat, ja mei, dann sind das halt Kosten, die muss er dann halt irgendwie auf die Kunden umlegen. Hallo, das habt ihr auch bei der Vorratsdatenspeicherung auch keine Probleme gehabt. Ach, richtig, die FDP war ja damals dagegen. Ja, nee, klar. Na, was soll denn der Scheiß, zu argumentieren, ja, aber das ist ja Aufwand. Nee, das soll Aufwand sein. Das ist Absicht. Dass die Unternehmen ein aktives Interesse daran haben, keine Daten zu haben, die sie nicht dringend brauchen. Und die sie dringend brauchen, ja, die brauchen sie halt dringend. Da müssen sie sich halt melden. So what? Na, müssen wir jetzt beim Auskunftsrecht auch. Nur dass das Auskunftsrecht halt ziemlich aufwendig für die Bürger zu nutzen ist. Und jetzt dreht man halt den Spieß um und der Aufwand entsteht bei den Unternehmen, die die Daten haben. Aber hey. Ja, also, wie war das? Bei den Überlegungen des CCC spielt dieser Punkt durchaus eine Rolle. Muss es doch nicht unbedingt ein Brief sein, findet Rieger. Na, man kann die Information auch anders machen. Das ist dann halt eine Frage, wie man das Ding umsetzt. Aber ja, habe ich mir am Samstag hier einfach mal hingeschrieben. Ja, gut, die Einwände von der Pilz hatte ich eben schon. Dann gab es in USA, der Senat und das Repräsentantenhaus haben für eine Verlängerung des Patriot Act gestimmt. Das ist die Überwachungsgeschichte, die W nach dem September 11 eingeführt hat. Ja, wird jetzt einfach nochmal weiter verlängert. Na, also wer meint, dass irgendwie mit so einen Einschränkungen aus W-Ära jetzt irgendwie mal vorbei wäre, der täuscht sich leider. So, dann gibt es griechische Finanzlösung, zumindest eine Idee hätten sie da wohl. Die fordern nämlich jetzt einfach Reparationen von Deutschland wegen des Zweiten Weltkriegs, weil, wie kann Deutschland die Frechheit besitzen, uns wegen unserer Finanzen anzuklagen, während es immer noch keine Entschädigung für die griechischen Opfer des Zweiten Weltkriegs gezahlt hat? Ja, nun fragt man sich, warum haben sie die ganzen 60 Jahre ihre Füße nicht ein einziges Mal bewegt? Auch richtig, weil es sie die ganze Zeit nicht interessiert hat. Jetzt suchen sie dringend nach Geldquellen. Da bewegen sie sich plötzlich. So ein bisschen komisch ist das schon, aber na gut. So, und auch die Kirche ging natürlich noch weiter. Nix rund. Habe ich von Tagesschau geklaut. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, lehnt einen runden Tisch zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Geistliche der katholischen Kirche ab. Die Meldung hatte ich letzte Woche schon mit dabei. Das war, wo ich mich über den rechtsfreien Raum aufgeregt habe, hat er das ja auch schon abgelehnt. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hatte für die Organisation einer solchen Gesprächsplattform plädiert. Weil er betrachtet nämlich sexuellen Missbrauch von Kindern als gesamtgesellschaftliches Problem und kein spezifisches Problem der katholischen Kirche. Nur dass in der katholischen Kirche... ein Hoppelhund. Dass in der katholischen Kirche halt in letzter Zeit erstaunlich viele Fälle aufgetreten sind oder bekannt geworden sind, genau genommen. Und dass die katholische Kirche allem Anschein nach organisiert, diese Fälle unter den Teppich zu kehren, versucht. Ja, da sind sie dann nämlich nicht gesamtgesellschaftlich tätig, sondern da ist die Kirche dann plötzlich wieder auffällig. Da, die Leute mit ihren scheiß Hunden gehen mir gerade völlig auf die 12. Na, also hier Zollitsch blökt rum von wegen, das sei ein gesamtgesellschaftliches Problem und außerhalb der Kirche fänden ja auch Missbrauchsfälle statt. Das ist übrigens der klitzewinzige Unterschied zwischen Vergewaltigung und Missbrauch, ist, dass bei Vergewaltigung tatsächlich sexuelle Handlungen im Sinne von Geschlechtsverkehr stattfinden. Missbrauch ist dann irgendwie knapp drunter. Die psychologischen Auswirkungen dürften sich allerdings nicht gigantisch unterscheiden. Na, und ja, Zollitsch sagte aber, dass er die Einladung der Ministerin zu einem Gespräch auf jeden Fall annehmen werde. Auch bewertete er die Debatte über die Verlängerung der Verjährungsfrist bei sexuellem Missbrauch positiv. Warum das denn alles so lange zurückläge jetzt? Ja, diese Fälle liegen in der Regel 25, 30 Jahre zurück. Damals hat man geglaubt, dass, wenn die Täter ihr Unrecht einsehen, das nicht mehr vorkommt. Es war naiv, das zu glauben. Ich sehe immer noch nichts, das irgendwo mal aus der Kirche raussickert, was sie denn jetzt eigentlich tun wollen, um sowas in Zukunft zu verhindern und um vor allem Aufklärung zu fördern. Ja, da gab es dann auch in den letzten Tagen noch wieder Fälle, wo in einem Kloster eine große Durchsuchung gemacht wurde und auch die Regensburger Domspatzen gibt es jetzt einen Verdachtsfall. Das sind die, die jetzt veröffentlicht werden. Na, das sind noch längst nicht alle Verdachtsfälle, die die Kirche intern ja meint, irgendwie prüfen zu dürfen. Da möchte ich mal aber sicher sein, dass es da intern noch ein paar mehr Fälle gibt, die sie jetzt noch nicht veröffentlichen. Und vor allen Dingen veröffentlichen sie die Fälle, die am längsten her sind. Wie wäre es denn mal, wenn ihr mal guckt, ob es auch irgendwie relativ kürzlich noch Fälle gab, die noch nicht verjährt sind, wo man die Täter tatsächlich auch noch juristisch belangen kann. Nein? Habt ihr kein Interesse dran? Warum nicht? Na? Aber hey. So, dann gibt es aus dem Jesuitenorden, da gibt es eine interessante Meldung aus USA, die wollen da nämlich Insolvenz nach Chapter 11 einreichen, weil denen irgendwie klar geworden ist, dass sie übrigens in USA auch belangt werden können für Fälle, die nicht nur in USA stattgefunden haben. Man braucht halt einen Fall, der irgendwie in USA stattgefunden hat, und danach könnte man sich auch der Sammelklage aus Deutschland anschließen. Und deswegen gehen die jetzt einfach mal in die Pleite, damit sie nicht zahlen müssen. Und allerspätestens das wird dann Kategorie dreist. Ne, hier von wegen moralische Instanz. Also ich meine, okay, moralische Instanz ist die Kirche ja nun schon ewig nicht mehr. Also ich kann die als moralische Instanz noch nicht mal mehr ernst nehmen, wenn sie sich irgendwie komplett umschminken. Kann ich überhaupt nicht ernst nehmen, die Pfeifen, aber ja. Nicht mehr kirchlich, aber dafür Captain Obvious hat bei der Automobilindustrie eingeschlagen. Die deutsche Automobilindustrie erwartet für dieses Jahr deutlich weniger Absatz. Der zuständige Branchenverband rechnet mit einem Zulassungsvolumen von etwa 3 Millionen Pkw. Laut Verbandspräsident Matthias Wiesmann wäre das ein massiver Einbruch, denn 2009 wurden vor allem dank der Abwrackprämie 3,8 Millionen Fahrzeuge verkauft. Wiesmann sprach in der Süddeutschen Zeitung von einem steinigen Weg. Nach seinen Worten setzen die deutschen Hersteller nun auf die Erholung wichtiger Auslandsmärkte wie China. Ach, was habe ich letztes Jahr gesagt, als sie mit der Abwrackprämie kam? Hey, supi, dann ist nächstes Jahr gar nichts mehr. Jetzt fällt das also auch dem Wiesmann, der ja mal Verkehrsminister war, so ganz nebenbei auf. Aber hey, schön, dass ihnen das auch auffällt. Karadzic hat sich dann auch geäußert. Der gibt nämlich jetzt bei seinem Prozess, beim ersten Mal, wo er sich da öffentlich geäußert hat, den bosnischen Muslimen Schuld am Krieg. Muslimführer hätten die Serben provoziert. Will der uns ernsthaft jetzt erzählen, ja, ach, dass wir die alle umgebracht haben, da sind sie ja selber schuld? Ist das das, was der da gerade versucht rüberzubringen? Weil ich meine, da könnte man ja dann nur irgendwie anfangen, mal dem gegenüber persönlich aggressiv werden zu wollen. Na, die haben uns aber gezwungen, dass wir sie alle töten mussten. Ah, bäh. Also, den finde ich eklig, den Typen. Dann gab es nochmal eine Meldung zu links, Teil 2. Da hatte ich ja letzte Woche, dass da eine Frau eingedeutscht, also mit deutscher Staatsbürgerschaft ausgestattet werden wollte, der das verweigert wurde, weil sie ja in der Linkspartei sei. Und die Linkspartei, die hätte ja die Verfassung nicht anerkannt. Dummerweise hat die ein Stück Papier unterschrieben, dass sie das Grundgesetz achtet. Im Gegensatz zu so einigen Pfeifen, die sich da in irgendwelchen Regierungen aufhalten. Und da hatte Fefe in der Taz ausgegraben, der Schüneblub, der hat übrigens in der Verweigerung der Einbürgerung seine dreckigen Finger drinne gehabt. Also da ist wohl irgendwas auch mit ihm abgesprochen gewesen. Da hat also, kann er sich nicht drauf berufen, da wären irgendwelche Leute tätig gewesen, ohne dass er da Ahnung von hatte. Laut einer Akte ist da definitiv Zeug mit ihm besprochen worden. Oder anders ausgedrückt, Schünefresse, die olle Hackbratzer, hat da ihre dämliche Kackfresse da auch noch drin. So, genug aufgeregt. So, Schönes von der Vorratsdatenspeicherung. Als erstes gab es mal eine Meldung vorher, dass nämlich EU-Justizkommissarin Viviane Reding angekündigt hat, die zugrunde liegende EU-Richtlinie grundlegend zu überprüfen. Was übrigens nach dem, was ich jetzt inzwischen gelesen habe, gar nichts mit dem Urteil zu tun hat hier in Deutschland, sondern hängt einfach damit zusammen, dass seit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages da auch ein paar Grundrechte drin stehen und sie das Ding sowieso mal überprüfen wollten, ob denn diese Regelung überhaupt damit kompatibel ist. Na, ich dachte auch am Samstag, als ich mir das hier reinkopiert habe, erst noch, na, lass es mal prüfen, aber wenn das Ding hier gegessen ist, dann ist das Ding hier gegessen. Nun ja, da gab es dann nämlich Schwafbach, der vorgebuselt hat. Vorratsdatenspeicherung notwendig. Berlin, das Bundesverfassungsgericht, verkündet heute sein Grundsatzurteil zur Datenspeicherung. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Wolfgang Bosbach warnte im Vorfeld von negativen Folgen für die Terrorbekämpfung. Viele Straftaten könnten nur mit den Daten aus der Vorratsdatenspeicherung aufgeklärt werden, sagte Bosbach der Blöd-Zeitung. Sollte das Gericht das Gesetz verwerfen, könnten viele Täter nicht mehr überführt werden. Da fehlt mir dann ein so fucking what. Wenn das Gesetz verfassungswidrig ist es, dann ist es verfassungswidrig. Wenn ihr nur mit verfassungswidrigen Methoden irgendwen fangen könnt, dann dürft ihr den nicht fangen können. Ganz einfach. Simpel. Stell dich doch mal nicht so dämlich an, du dumme Kackfresse. Ja, dann habt ihr dieses Recht nicht. Und? Wo ist dein Problem? Dann müsst ihr halt andere Mittel nutzen. Dann muss die Polizei halt mal schneller werden. Und darf dann nicht immer ein halbes Jahr warten, bis sie dann mal irgendwann anfängt, Leute verfolgen zu wollen. Na, mal ganz davon abgesehen, man hätte ja auch eine Quick-Freeze-Riegelung machen können. Wenn man das denn gewollt hätte. Aber mal ganz davon abgesehen, dass Taus auch noch darauf hinwies, dass Herr Bosbach daran erinnert hat, dass übrigens die CDU mal originär dagegen war. Gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ja, aber hey, da hat sich nicht viel von gehalten. Und dann gab es, hatte ich ja im Intro schon deponiert, wobei ich im Intro schön zusammengeschnitten habe. Das Urteil ist im Original länger. Könnt ihr hier im Outro von dieser Teilfolge hören. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat gekippt und zwar ziemlich komplett gekippt. Ne, also nichtig hat es das Gesetz genannt. Nichtig ist das Höchste, was das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle tun konnte. Weil das nächsthöhere wäre gewesen, dass sie im Wesentlichen hätten hingehen müssen und auch noch die Richtlinie kippen müssen, was sie nicht dürfen. Sie haben aber die gesamte deutsche Regelung nicht nur für verfassungswidrig erklärt, sondern auch mit sofortiger Wirkung deaktiviert. Was dann zu den spannenden Meldungen führte, dass also Telekom 19 Terabyte an Vorratsdaten gelöscht hat, 1&1 25 Terabyte an Vorratsdaten. Und ja, also man kann davon ausgehen, dass irgendwie ganz viele Firmen ganz viele Daten löschen. Müssen diese dummen Kackbratzen da hinten auch noch laut rumschwafeln? Ich stehe hier extra im Wald. Na, also im Wesentlichen, Speicherung ist verfassungswidrig und die Daten sind sofort zu löschen. Was dann zu interessanten Meldungen führte, als einmal Leute versucht haben, bei allen Telefonieprovidern rauszufinden, Telefonie und Internet, ob sie sich dann auch dran halten, so frei nach dem Motto, ja, wir müssen das Urteil prüfen. Nee, da gibt's nichts zu prüfen. Sind sofort zu löschen. Ihr habt keine Grundlage, auf der ihr speichern dürft. Ihr habt zu löschen. Und zwar zackig. Dann gab es erste Reaktionen. Tralali, tralala, was haben wir denn da Schönes? Bum, 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 bum. Blabla. Übrigens, was das Bundesverfassungsgericht nicht gemacht hat, ist zu sagen, dass eine Vorratsspeicherung generell unmöglich ist. Was dann jetzt ganz viele Leute als, dann ist das aber gar kein gutes Urteil, hinstellen. Nur, naja, wenn man da mal so ganz detailliert hinguckt, wenn sie das Ding komplett hätten kippen wollen, dann hätten sie das Problem gehabt, dass sie damit die EU-Richtlinie hätten kippen müssen, was sie nicht dürfen. Und so haben sie sich da halt so ein bisschen lang geschlängelt, dass sie eben das ganze Ding nicht an irgendwelche EU-Gerichte abgeben wollten. Und wenn die Richtlinie jetzt sowieso gerade unter Beschuss ist, dann führt das zu dem interessanten Effekt, dass möglicherweise die Richtlinie bei nächster Gelegenheit sich in Luft auflöst. Ja, und dann gab es, wer hat sich denn hier ausgesprochen? Steht hier nicht. Gab es dann so ein paar Pfeifen, die sich dann auch meinten, äußern zu müssen. Als wir da hätten Schwabach, der irgendwas von den Terroranschlägen von Madrid und London faselte und die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen werde immer stärker für Straftaten genutzt. Die Nutzung werde genutzt. Bei Straftaten wie Kinderpornografie im Internet gäbe es fast nur Ermittlungsansätze durch diese Daten. Ja, weil ihr dämlichen Pfeifen zu lange braucht. Wenn ihr da erst 3 Jahre, nachdem irgendwelche Inhalte irgendwo aufschlagen, überhaupt erst tätig werdet, ja, dann habt ihr keine Daten mehr. So fucking what? Dann müsst ihr halt schneller werden. Na? Aber, hey. Was hatten wir dann hier noch Schönes? Das müssten die Zweitreaktionen sein. FDP-Parteichef und Vizewelle Guido-Kanzler hat das Karlsruher Urteil gegen die Massenspeicherung von Telefon- und Internetdaten begrüßt. Ich finde es hervorragend, dass Liberale dieses Urteil erstritten haben. Also normalerweise brüstet er sich nicht mit Gerhard Baum und Dings Hirsch und Baum. Und normalerweise brüstet er sich auch überhaupt nicht mit irgendwelchen Bürgerrechten. Auf einmal brüstet er sich damit. Ja, er ist ja auch froh, dass die Hartz-IV-Debatte vorbei ist. Dummerweise hat er sie ja gerade nochmal wieder weiter angefacht. Was soll denn der Dreck? Na, und Liberale. Klar, die 35.000, die da mitgemacht haben, sind alles Liberale. Na, da glaube ich aber nicht dran. Na, und Hirsch und Baum, die gehen gegen jedes Gesetz vor, wo sie irgendwie einen Ansatz sehen. Weswegen sie ja auch schon als Karlsruhe-Touristin diffamiert wurden. Das hat aber mit ihm irgendwie nichts zu tun. Dann haben die Grünen das natürlich begrüßt und auch die Linken. Und dann kam der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, der das dann einen guten Tag für alle Kriminellen nennt und ausdrücklich nicht froh ist. Und die diversen Polizeigewerkschaften kamen plötzlich aus ihren Löchern hervorgekrabbelt. Also GDP Freiberg faselt was von schallender Ohrfeige für den Gesetzgeber. Und schlampige Gesetzesformulierung habe dazu geführt, dass der Polizei ein notwendiges Ermittlungsinstrument aus der Hand geschlagen wurde. Aber er begrüßt, dass es immerhin in Zukunft noch irgendwie was geben könne. Und der Bund Deutscher Kriminalbeamter findet, das sei ein guter Tag für alle Kriminellen und überhaupt und Halali und Faselbla. Also im Wesentlichen ist jetzt genau das passiert, was man erwarten durfte. Die Rechten brüllen rum, die Polizeigewerkschaften brüllen rum und alle anderen sind glücklich. Und dann gibt's eben diverse Leute, die darauf hinweisen, so, wenn ihr mal genau hinguckt, steht da in dem Urteil nicht drinne, dass Vorratsdatenspeicherung generell geknackt ist. Sondern die jetzige Umsetzung war zu blöd. Und zwar so zu blöd, dass sie komplett gekippt werden musste. Na, was ja auch schon mal eine Aussage ist. Aber ja. Dann gehst du in den nächsten Eintrag. Dann, alle finden es toll, weil jeder sich jetzt im Wesentlichen was raussucht. Selbst der Bundesverband Musikmafia-Industrie, dessen Mitglieder seit langem zur Bekämpfung von Urheberrechtsverstößen an die Vorratsdaten heran wollten, hat treffliche Aspekte in der Urteilsbegründung entdeckt. So wird darin etwa ein gesteigertes Interesse an der Möglichkeit beschrieben, Kommunikationsverbindungen im Internet zum Rechtsgüterschutz oder zur Wahrung der Rechtsordnung den jeweiligen Akteuren zuordnen zu können. Ja, also die faseln also auch, das Urteil wäre toll. Also die einzigen, die jetzt laut brüllen, sind im Wesentlichen die Polizeigewerkschaftler und die christlich zensierende Union. Zu gut Deutsch genau die Leute, die ich nicht ernst nehmen kann in dieser Debatte. Woran das wohl liegen mag. Dann der Uhl, der innenpolitische Fasler der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der kann dem Urteil ebenfalls Gutes abgewinnen, weil er freut sich über die erreichte notwendige Rechtssicherheit. Es wundert mich eigentlich, dass ich nirgendwo eine Meldung gelesen habe, dass sich jemand für die Klarstellung bedankt hat. Aber ja, das Urteil lasse die grundsätzliche Speicherung der für die Arbeit der Sicherheitsbehörden unverzichtbaren Daten zu. Ich meine, das Lustige an der ganzen Geschichte ist, alle, die sich jetzt aufregen, man könne ja gar keine Verbrecher mehr jagen. Wie ist denn damals vor 2008, wie ist denn da die Polizeiarbeit gewesen? Da konnte die Polizei niemanden jemals jagen? Echt nicht? Damals war also die gesamte Bundesrepublik ein rechtsfreier Raum? Echt? Ist mir irgendwie nicht mehr im Gedächtnis. Muss ich wohl verpasst haben, die Zeit. Na, also ey, was der Scheiß soll. Na, und hier Leuthäuser Schnarrenberger, die findet das Urteil jetzt auch toll und spricht von einem wirklichen Tag zur Freude. Gleichzeitig kommt dann der Bundesinnenminister, es ist übrigens 11 Uhr, der Bundesinnenminister aus seinem Kabuff und drängt auf eine sofort ganz, 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 ganz schnell wieder Umsetzung. Weil es gibt da die Richtlinie und Deutschland sei ja das einzige Land, was diese Richtlinie nicht umsetzt. Komisch. Mir fallen da spontan Rumänien mit dem Verfassungsgerichtsurteil von da, Schweden mit der Regierung, die sich nicht traut, weil wenn sie das umsetzt, sie plötzlich den Piraten da noch mehr Stimmen zuschanzt. Österreich soll es Gerüchten zufolge auch nicht umgesetzt haben, da habe ich allerdings nicht viel von gehört. Also mir fallen spontan so ein paar Länder ein, die in der EU sind und die diese Regelung nicht umgesetzt haben. Allen voran eben Rumänien, bei denen das halt verfassungswidrig ist, und Schweden, wo sich die Regierung nicht traut. Na, so ein bisschen eigenartig ist das schon, wenn dann da unser amtierender Innenminister aus dem Gebüsch gehüpft kommt und verlangt, dass jetzt aber sofort in den nächsten 20 Sekunden da ein neues Gesetz stehen müsse. Na, also insbesondere, wenn man sich dann anguckt, dass in Brüssel/Straßburg die EU-Kommission sich gerade die Richtlinie genau anguckt, um festzustellen, ob die eigentlich überhaupt Bestand haben darf. Na, weil wenn die Richtlinie gekippt werden sollte, was ja zu hoffen wäre, dann hieße das effektiv, wenn Deutschland dann sich jetzt plötzlich mal eben auf die Schnelle wieder ein Gesetz zimmert, dass es dafür keine Grundlage mehr gibt. Wahrscheinlich ist das der Grund, weswegen die jetzt alle so auf Druck gehen. Aber hey. Na? Dann gab es da auch noch Dummschwätzer. Warnung vor Sicherheitsrisiken nach Datenurteil. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung mehren sich die Stimmen, die vor Risiken für die Sicherheit warnen. Als wir da hätten, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, Polizeigewerkschaften. Und das sind sie im Wesentlichen. Na, also, zu gut Deutsch, irgendwelche christlich zensierenden Volltrottel. Insbesondere Herrmann müsste ja mal seine Füße ganz, ganz schnell wieder bei sich behalten. Sonst komme ich mal mit einer großen Axt und hau sie ihm ab. Also alles nicht überraschend, aber ja. So, Genau, und dann verlangen sie noch eine schnelle neue Regelung und bla und Fasel und äußerst unspannend. So, und auch die EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström will sich die Richtlinie nochmal angucken und will die Direktive bis Ende des Jahres evaluieren lassen. Was im Wesentlichen heißt, wenn wir jetzt irgendwie Hektik machen, noch vor Jahresende hier eine neue Regelung hinschmeißen, weil die EU sagt, wir brauchen das. Mal ganz davon abgesehen, dass mich dann mal interessieren würde, wie die Brüllwelle denn eigentlich argumentiert, dass sie das Ding ja aber jetzt doch umsetzen müssen. Und das würde mich dann wirklich mal interessieren. Ja, aber hey, ja, also bis Jahresende müsste man das Ding jetzt eigentlich nur irgendwie aussitzen. Aber ja, warten wir mal ab, was da kommt. General Motors spart dann übrigens, will weniger Staatsgeld für Opel, weil sie nämlich ihren Eigenanteil von 600 Millionen auf 1,9 Milliarden erhöhen wollen. Was da ja schon irgendwie eine gigantische Steigerung ist. Also das ist ja schon mehr als eine Verdreifachung. Aber hey, die haben es ja. Und in NRW, da gibt es jetzt irgendwie RP via Netzpolitik Twitter, eine Ausschreitung bei einem Fußballspiel und deswegen will die SPD, da jetzt Nacktscanner bei Fußballspielen. Nee, klar. Logisch. Die SPD ist also nicht ernst zu nehmen. Außerdem in dieser Woche die Enquete-Kommission zum Thema Internets wurde beschlossen und die Besetzung ist großartig, da gibt's erstmal den Axel Fischer von der CDU, der irgendwie das Internet auch nur vom Hörensagen kennt. Der ist also ungefähr so qualifiziert, wie Herr Gloß als Technologieminister qualifiziert war. Er selber gibt aber auch an, nicht die Zeit zu haben, sich stundenlang im Internet aufzuhalten. Ne, klar, das Internet ist ja auch ein Raum, wo man reingeht. Außerdem schicken die dann Thomas Jarzombek, Dr. Peter Tauber, Ansgar Heveling, bekannt und berühmt durch die Zensosola-Gesetzaufhebungsdebatte im Plenum, wo der rumgeblökt hat, von wegen, also wenn man das Gesetz aufheben würde, dann könnte man ja keine Kinder mehr schützen. Na, also zu Deutsch, die Pfeife ist bereits negativ aufgefallen. Dr. Reinhard Brandl sowie Jens Köppen als Obmann. Die FDP schickt einen Manuel Höferlin, Sebastian Blumenthal und Jimmy Schulz, sagen mir alle nix. Als Stellvertreter funktionieren Blafasel interessiert mich nicht, weil viel spannender ist, die SPD schickt einen Martin Dörrmann in die Enquete-Kommission. Martin Dörrmann, bekannt und berühmt dadurch, dass er die Zensurgesetzgebung unbedingt haben wollte, sie bis heute immer noch verteidigt und eigentlich nur argumentiert, jetzt bräuchte man das Gesetz ja nicht mehr, weil die Verträge nicht gelten würden. Aber damals das Gesetz begründet hat mit, man bräuchte das Gesetz, aber ja, weil es die Verträge gäbe. Na, also ein bisschen Gaga, der Typ. Und so eine Pfeife schickt die SPD dahin. Also ich meine, hey, die SPD hat sich lächerlich gemacht. Schlicht und ergreifend. Ja, und auch die anderen Parteien schicken da Leute hin. Die Namen kenne ich allerdings nicht, zu denen kann ich mich nie äußern. Und dann gab es noch ein Terroristenurteil. Die Sauerland-Terroristen müssen nämlich für 12, 11 und 5 Jahre in Haft. Also das waren ja die Leute, die angeblich ganz schlimme Terroranschläge geplant hätten, wo beim genauen Hingucken man feststellen kann, dass die ganze Geschichte extrem nach Fisch riecht. Aber das Gericht hat sie jetzt also für schuldig befunden und verurteilt. Und da gibt es jetzt auch ein lustiges Vorwort, wo im Wesentlichen der vorsitzende Richter verkündet, dass eine Zusammenarbeit zwischen Polizei und Geheimdiensten ganz toll wäre und dass wir doch eigentlich alle in Angst leben müssten. So, das ist so das, was ich an Kern mitgenommen habe von dem Geschwalle, was er da formuliert hat. Da fällt mir dann auch nur noch zu ein, sowas schreibt ein vorsitzender Richter. Dem müssen wir alleine aufgrund dieses Textes für jede zukünftige Verhandlung wegen Befangenheit ausschließen können. Geht ja mal gar nicht. Wie war das mit den Urteilen? Fritz Gelowitz und Daniel Schneider kriegen 12 Jahre. Adam Yilmaz kriegt 11 Jahre. Und Attila Selleck muss als Unterstützer der Terrorgruppe für 5 Jahre in Haft. Ja, und das alles für, sie hätten aber ja versucht, Mord zu begehen. Ja, nur dass ihr Versuch sowas von untauglich war, sie hätten sich selbst umgebracht. Und das ist dann übrigens kein Mord, das ist dann Selbstmord. Das kriegt man eigentlich für einen Selbstmord, einen vollbrachten. Auch Gefängnis? Na, also im Wesentlichen, die haben nichts Sinnvolles gemacht. Und der Verdacht, dass die Geheimdienste bei denen da mitgemacht haben, dass die eigentlich komplett geheimdienstgesteuert waren, drängt sich zumindest immer mehr auf. um es mal höflich zu formulieren. Na, von daher ist diese ganze Geschichte, die stinkt. Und zwar mächtig. So, und was nicht stinkt, ist jetzt die Musik. Die kommt nämlich von Panacea, auch wieder vom Album We the Broken. Und zwar der Titel Stay, der ist 4 Minuten 51 lang. Zu finden ist Panacea im Podsafe Music Network. Link in den Show Notes. Danach kommen dann aus der letzten Quersendung vom 25.02. die Harzbetrüger, alle beide, in 3 Minuten und 3. Gefolgt von allen 3 Minuten und 12, die ich vom Vorratsdatenspeicherungsurteilsverkündungsvideo habe. Das ist die ungekürzte Version, wo die Gesetze auch nochmal mit ihren gesamten Adelstiteln auftauchen. So, und ich sag dann einfach mal, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch sonst ihr tun musstet, um mich hier hören zu können. Nicht für die Temperatur, weil die ist mir zu kalt, aber für die Sonne. Und zwitschernde Vögel im Hintergrund, wobei die gerade nicht zwitschern. Ja, so, und ich sag dann einfach mal, erstens Haken dran, zweitens viel Spaß mit Stay von Panacea, den Harzbetrügern und dem Vorratsdatenspeicherungsurteil. Ja, Twitter ist übrigens toll, weil man über Twitter auch die Urteilsverkündung live mitbekommen konnte. Ja, so, und dann sage ich einfach mal viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
zum Kerngeschäft des Guido Westerwelle gehört es offenbar, Selbstverständliches so auszusprechen, als ob er ein Tabu aufgreifen würde. Das hat sich die Kanzlerin beim Krisengespräch gestern schärfstens verbeten. Die Kritik war auch auf Westerwelles letzten Vorschlag zum Sozialstaat gemünzt. Arbeitslose sollen gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen, zum Beispiel Schneeschaufeln, verkauft als tolle neue Idee. Aber eben auch wieder so eine Selbstverständlichkeit, denn die Arbeitsagenturen bieten solche Aufgaben längst an. Aber natürlich wird niemand von diesem arbeitsscheuen Hartz-IV-Gesindel so einen Job annehmen.
Es haben sich bei uns innerhalb von 24 Stunden auf diese 650 Stellen, die wir hier zu besetzen hatten, rund 27.000 Menschen telefonisch gemeldet.
Ah, da sehen Sie mal, wie raffiniert diese Hartz-IV-Empfänger sind. Da rufen sie an, weil sie wissen, dass die Stellen ohnehin nur für wenig reichen. Und dann haben die natürlich beim Ganztagsfernsehen ja auch den Wetterbericht mitbekommen und gemerkt, dass der Schnee schon wieder geschmolzen ist. Und dass man sich also gefahrlos zum Schaufeln melden kann. Aber bald wird Guido Westerwelle ganzjährige Schneefälle fordern und dann sind's dran, diese ganzen Schmarotzer, die auf ihrem Sofa und dem Sozialstaat auf der Tasche liegen. Also diese ganzen Menschen, die man immerzu im Fernsehen sehen kann.
Tatsächlich, der Sozialstaat wird leer gesaugt von Faulenzern. Johannes B. Kerner berichtet über diesen Missstand und er ist einer der Übeltäter, Arno Dübel.
Was haben Sie die letzten 30 Jahre eigentlich so gemacht?
Nichts.
Doch nicht nur er lebt vom Sozialstaat. Ein Langzeitarbeitsloser spricht in der Münchner Runde über sein Schicksal. Es ist Arno Dübel. Bei Sandra Maischberger geht es um selbstverschuldete Armut. Und auch hier ein Betroffener, Arno Dübel.
Deutschlands glücklichster Arbeitsloser.
Das Problem der Hartz-IV-Betrüger gibt es aber nicht erst seit heute. In einer Sendung von 2007 tritt bei RTL ein Langzeitarbeitsloser auf.
Arbeiten? Ja. Das ist ja wohl lächerlich.
Arno Dübel. Und die vier Dübels sind nicht die einzigen, die sich in der Langzeitarbeitslosigkeit bequem eingerichtet haben. Das Heute-Journal zeigt Hartmut Schlüter.
Ich schäme mich nicht, ich bin mir nur zu schade dafür, mich für einen Euro krumm zu machen.
Die ZDF-Reportage enttarnt einen Sozialschmarotzer, Hartmut Schlüter. Und im letzten Jahr eine Hartz-IV-Dokumentation über Hartmut Schlüter. Drückeberger in Deutschland. Sie überrollen den Sozialstaat und es werden immer mehr.
Immerhin zwei Sozialbetrüger gibt's also ganz sicher in Deutschland. Und die scheinen ihr Schicksal ja selbst in die Hand genommen zu haben und haben eine erfolgreiche Karriere als Fernsehexperten gestartet. Was Markus Wasmeier für Ski Alpin ist, das ist Arno Dübel für Hartz IV.
Mitglied des Deutschen Bundestages. Für den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, der Ministerialrat Jürgen Müller. Für den ECO-Verband der deutschen Internetwirtschaft, Professor Michael Rothart, Vorstandsvorsitzender. Und als sachverständige Ausschussperson Frau Konstanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Ich verkünde nunmehr folgendes Urteil. Im Namen des Volkes. Aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2009 hat das Bundesverfassungsgericht erster Senat für Recht erkannt. Erstens. Die Paragraphen 113a und 113b des Telekommunikationsgesetzes in der Fassung des Artikel 2 Nummer 6 des Gesetzes zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21. Dezember 2007 verstoßen gegen Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes und sind nichtig. Zweitens. Paragraph 100g Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung in der Fassung des Artikel 1 Nummer 11 des Gesetzes zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21. Dezember 2007 verstößt, soweit danach Verkehrsdaten nach § 113a des Telekommunikationsgesetzes erhoben werden dürfen. Gegen Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes und ist insoweit nichtig. Drittens. Die aufgrund der einstweiligen Anordnung vom 11. März 2008 im Verfahren 1 BVR 256 aus 08 wiederholt und erweitert mit Beschluss vom 28. Oktober 2008, zuletzt wiederholt mit Beschluss vom 15. Oktober 2009, von Anbietern öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste im Rahmen von behördlichen Auskunftsersuchen erhobenen, aber einstweilen nicht nach § 113b Satz 1 Halbsatz 1 des Telekommunikationsgesetzes an die ersuchenden Behörden übermittelten, sondern gespeicherten Telekommunikationsverkehrsdaten sind unverzüglich zu löschen. Sie dürfen nicht an die ersuchenden Stellen übermittelt werden. Und viertens, die Bundesrepublik Deutschland hat den Beschwerdeführern ihre notwendigen Auslagen aus den Verfassungsbeschwerdeverfahren zu erstatten. Nehmen Sie bitte wieder Platz.